Mit Büchern wie Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus, Endstation Zuchthaus und Kerker hat der Autor Jack Unterweger in den 80er und 90er Jahren für Aufsehen gesorgt. Ein echter Star-Autor ist der Mann, der aber auch eine dunkle, eine mörderische Seite hat. Bis zu 10 Frauen soll er auf dem Gewissen haben.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Abgrundtief. Ihr seid damit beim True Crime Podcast der VRM gelandet, präsentiert von mir, Thomas Schmidt, Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Und ich habe euch heute mal wieder einen Kriminalfall mitgebracht, der nicht nur auf den ersten Blick den Stoff für ein Drehbuch bietet, sondern über diesen Fall wurden ganze Bücher geschrieben und Filme gedreht. Im Intro habt ihr ja schon so ungefähr gehört, um wen es geht. Es geht um Jack Unterweger, einen Österreicher, geboren 1950 und mörderisch aktiv in Deutschland, Österreich und den USA. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem Fall für Abgrundtief, denn bei uns geht es ja um Kriminalfälle aus unserer Region, aber auch bei uns hat Jack Unterweger sein Unwesen getrieben und damit beginnt auch die grausame Mordserie. Genauer gesagt am 11. Dezember 1974. Der Tag, an dem die 18-jährige Eversbacher Arbeiterin, wie es damals heißt, auf einmal spurlos verschwindet. Margret S. war in der Eversbacher Gaststätte zum Hirsch. Dort gibt es auch eine Kegelbahn und genau da ist sie mit Bekannten aus dem örtlichen Skiclub. So gegen 23 Uhr verlässt sie die Gruppe. Die Stimmung ist gut, einige Freunde machen sich ebenfalls auf dem Heimweg und irgendwo im Bereich der Ortsmitte gehen die Wege der Feiernden dann auseinander. Margret geht den Rest des Weges zu ihrem Elternhaus in der Oranienstraße alleine. Und da kommt sie auch noch an. Normalerweise, wenn man das so sagen kann, verliert sich die Spur ja dann irgendwo zwischen hier wurde sie zuletzt noch mit Freunden gesehen und hier sollte sie eigentlich ankommen. Aber wie gesagt, sie kommt noch an. Aber der Abend ist für sie wohl noch nicht vorbei. Sie zieht sich nochmal schnell was anderes an und geht dann wieder. Für die Kriminalpolizei scheint es wahrscheinlich, dass Margret auf dem Nachhauseweg noch eine Freundin getroffen hat. Eine, die nicht mit beim Kegeln war und mit der sie dann noch mitgegangen ist. Und hier sind wir jetzt aber an dem Punkt, wo man sagen muss, hier verliert sich jetzt die Spur von der 18-Jährigen. Lange suchen Angehörige und die Polizei nach der Frau, bis dann zwei Spaziergänger im Januar 1975 im Herborner Stadtwald einen grausigen Fund machen. Da liegt sie, nackt unter einem Baum mit Ästen und Laub verscharrt, die Leiche von Margret S. Die Polizei ist sich sehr schnell sicher, dass die junge Frau das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Und das mehr oder weniger unmittelbar nach ihrem Verschwinden. Zuvor, so erklärte es damals der Dillenburger Kripo-Chef Hans Beurenmeister, muss es einen heftigen Kampf gegeben haben zwischen Margret und dem Täter. Das lassen die zahlreichen Verletzungen des Opfers schließen, an der Schädeldecke, am Hinterkopf und im Brustbereich. Der hat aber wohl nicht im Bereich ihres Nachhausewegs oder des Elternhauses in der Oranienstraße stattgefunden, dieser Kampf. Nein, hier deutet eigentlich noch alles auf ein freiwilliges Ausgehen hin, auf das Treffen mit einer Freundin. Und darauf, dass der Fundort der Leiche nicht gleich der Tatort ist. Die Polizei glaubt, dass der Täter dann irgendwann in Eile geraten sein muss, weil er beispielsweise den Ring der Toten und ihre Armbanduhr am Körper gelassen hat. Alles andere war ja weg, jegliche Kleidung fehlte. Man hat dann aber noch zwei Teile am Fundort gefunden, einen braunen Gürtel und ein schwarzes Halstuch, was die Ermittler zu der These veranlasst, dass das Opfer gefesselt worden sein muss. Und nicht nur das, man findet auch den BH der Leiche. Er wurde ihr um den Hals geknotet. Naheliegende Todesursache war hier zuerst für alle Beobachter Tod durch Erdrosseln. Aber wie sich das in der Obduktion später herausstellt, wurde Margret S. nicht erdrosselt. Der Täter muss ihr das Kleidungsstück nach ihrem Tod um den Hals geknotet haben. Gestorben ist die Eversbacherin durch Erwürgen. Das hat zunächst noch niemand angenommen oder zumindest hat sich die Polizei zu der Zeit mit solchen Schlussfolgerungen noch zurückgehalten. Aber solche, ja, wie soll man sagen, Modifizierungen der Leiche, also etwas mit dem Körper anstellen, wenn das eigentliche Opfer schon tot ist, so etwas ist oft die Handschrift eines Serientäters. Nicht selten werden Mörder überführt, die aus welchen Gründen auch immer eine Art Markenzeichen hinterlassen haben. Etwa Manfred Zehl, der Ripper von Schwalbach, der seinen Opfern stets eine Gliedmaße abgetrennt und mitgenommen hat und den Getöteten auch Organe entnommen hat. Nur gibt es hier zunächst einmal nur ein Opfer und noch niemanden, der den Mord an Margret S. als Auftakt zu einer grausamen Mordserie eines Sadisten sieht. Also wird erst einmal ganz normal ermittelt. Zeugenaufrufe, Suchaktionen, jedes noch so kleine Detail kann in so einer Phase eine immense Bedeutung erlangen. Und so ging es dann zum Beispiel um die Jacke, die Margret noch bei ihren Eltern geholt hat, bevor sie verschwunden ist. Um den Absatz eines Schuhs, der gefunden wurde. Um einen Gürtel und eine Handtasche. Und natürlich um Zeugen. Irgendjemand muss die Frau doch gesehen haben. Wo ist sie hin, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hat? Ist sie in ein Auto gestiegen? Ist sie zu Fuß in den Wald gegangen? Und was haben die drei 14- bis 16-jährigen Jungs gesehen, die wiederum selbst am 2. Januar im Herborner Stadtwald gesehen wurden? Vielleicht können sie ja zu wichtigen Zeugen werden. 3000 Mark beträgt die Belohnung für den Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt. Und so gehen innerhalb eines Monats etwa 50 Hinweise bei der Polizei ein. Ihnen allen wird nachgegangen, auch einen dringend Tatverdächtigen gibt es zwischenzeitlich, aber der 26-jährige Dillenburger wird wieder entlassen, er hat ein Alibi. Im Januar gibt es dann noch einmal eine groß angelegte Suchaktion. 70 Polizisten und Polizistinnen der Wiesbadener Bereitschaftspolizei sind für etwa 5 Stunden im Herborner Stadtwald unterwegs. Mit Stöcken arbeiten sie sich Meter für Meter vorwärts. Und dann finden sie auch etwas. Mehrere Reste von Kleidung werden gefunden. Ein zerfetztes Kleid, 2 gemusterte Kittel, eine Strumpfhose und eine Miederhose, also ein Stück Unterwäsche, kommt zutage. Und dieser Gürtel, um den es der Polizei da geht, der gehörte nicht Margret S., vielmehr vermuten die Ermittler, dass der zu dem gesuchten Mörder gehören könnte. Es ist nämlich kein unflexibler dicker Ledergürtel, den man nicht verliert, sondern bewusst ablegen muss, sondern eher so ein flexiblerer, weicherer, aus Wildlederimitat mit einer Schnalle aus Horn. Und das Fragen nach Infos zu einem solchen Gürtel führt dann auch zu einem ersten, wenn auch kleinen Erfolg. Die Polizei wollte wissen, zu welchem Kleidungsstück der gehören könnte. Das war also eher der Typ Gürtel, um eine lange Jacke oder einen Mantel zuzubinden, nicht aber um eine Hose oben zu halten. Und mit dem Foto eines genau solchen Mantels wendet sich die Polizei dann gegen Ende Januar 1975 wieder an die Öffentlichkeit. Trug Margrets Mörder eine solche Safari-Look-Jacke, fragt die Dillenburger Zeitung. Darunter ein Foto, Safari-Look, das musste ich ehrlicherweise auch erstmal googeln. Was das überhaupt sein soll, ihr könnt euch das in etwa so wie einen Trenchcoat, einen Mantel vorstellen und zugegeben, der sieht auch irgendwie zwielichtig aus, finde ich. Naja, jedenfalls hat sich für die Kripo bei Befragungen von Kleidungsgeschäften in Dillenburg ergeben, dass eine solche Jacke genau zu dem am Tatort gefundenen Gürtel passt. Und damit scheint es recht wahrscheinlich, dass der Täter so eine getragen oder zumindest besessen haben könnte. Wer weiß, vielleicht ist jemand ja dieser nicht gerade unauffällige Mantel vor kurzem aufgefallen. Vielleicht ja sogar ohne dazugehörigen Gürtel. Dann hätte man einen weiteren Anhaltspunkt. Um die Suche nach dem Täter weiter anzukurbeln, erhöht die Limburger Staatsanwaltschaft dann kurz darauf die Belohnung für Hinweise auf 5000 Mark. Und 1976, da wird ein Täter präsentiert. Und komisch ist, dass es zu dem Warum kaum etwas zu lesen gibt. Ich habe wirklich ziemlich viele Archive durchwühlt, beim Landgericht Salzburg angefragt, bei der Staatsanwaltschaft ebenfalls in Salzburg angefragt, aber da konnte oder wollte man die Umstände um die Verhaftung und wie man dem Täter auf die Schliche gekommen ist, auch nicht wirklich aufklären. Es wurde dann gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, das liegt im Archiv und es hat ja auch so viel Berichterstattung über den Fall gegeben. Da könne man mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Sicher ist nur, es kommt zum Prozess. Ärgerlich, dass wir jetzt hier so einen großen Cut drin haben, aber zumindest lässt sich sagen, den Täter, den man jetzt präsentiert, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Jack Unterweger, oder genauer gesagt Johann Unterweger, den aber alle nur Jack nennen, ist ein aufbrausender, aggressiver und gewalttätiger Typ. Die Autoren Gerd Schmidt, Gerlinde Wambacher und Heinz Wernitznik beschreiben in ihrem Buch, Wenn der Achter im Zenit steht, ein Vorfall aus dem Jahr 1968. Schon damals gerät dieser Jack mit dem Gesetz in Konflikt, wird zu 6 Monaten Haft wegen Diebstahls und Einbruchs verurteilt. 1969 bringt ihn ein ähnliches Verbrechen 4 Monate Haft ein, 1970 dann 5 Monate wegen Einbruchs und seine Akte füllt sich von dieser Zeit an mit immer schlimmeren Verbrechen, die dann nicht mehr gegen Sachen, sondern sich auch immer häufiger gegen Frauen richten. So wird er 1975 erneut verurteilt und zwar, so hat man das damals formuliert, wegen der versuchten Nötigung, erfolgter Nötigung und Unzucht sowie der Entziehung einer Minderjährigen aus dem Einflussbereich des Erziehungsberechtigten wegen Körperverletzung und Verletzung des Waffengesetzes. Übersetzen wir das mal. Er hat eine Frau über einen gewissen Zeitraum hinweg gezwungen, ein Verhältnis mit ihm einzugehen. Sollte die Frau nicht mitspielen, dann hat er gedroht, ihr Kind zu entführen und sie mit Rasierklingen im Gesicht zu verletzen. So schreiben es die Autoren von »Wenn der Achter im Zenit steht«. Und es geht weiter. So misshandelt er eine Prostituierte, während er sich selbst befriedigt. Eine andere Frau schlägt er brutalst krankenhausreif und wieder eine andere trägt Blutergüsse davon. Und dann, 1973, steht auf einmal der Vorwurf Mord im Raum. Wundern würde das nicht, wenn man sich die grausamen Taten Unterwegers en Detail anschaut. Und doch scheint er ein Alibi zu haben. Seine Freundin gibt an, dass sie die tatrelevante Zeit gemeinsam verbracht hätten in einem Salzburger Hotel. Das Mordopfer damals war übel zugerichtet. Die 23-Jährige wurde am Ufer eines Sees gefunden, die Hände mit einer Krawatte auf den Rücken gefesselt. Ihre Füße waren mit einer Strumpfhose zusammengebunden und ihr Mund mit einem Verband, der mehrmals eng um den Kopf der jungen Frau gewickelt worden war, verschlossen. Man geht davon aus, dass sie noch am Leben war, als der Täter sie in den See geworfen hat. Immer wieder Gewalt gegen Frauen. Auch Zuhälterei konnte man dem Mann nachweisen. Er wird brutaler. Es wird schlimmer zwischen den Jahren 1971 und 1974. Im Jahr vor dem Mord an Margret S., da versucht Unterweger, eine Frau zu vergewaltigen. Er gabelt sie als Anhalterin auf. Sie will zur Arbeit. Er sagt, er müsse nur noch kurz was erledigen. Wohl um die Frau zu beruhigen, weil er nicht den direkten Weg nimmt. Und dann provoziert er durch das Bremsen in einer Kurve, dass die Frau durch das Auto fliegt und danach benommen ist. Unterweger hält dann direkt an und will Sex mit der Beifahrerin. Aber die will nicht. Er droht ihr, fesselt sie schließlich und schlägt sie blutig. Aber das Fesseln klappt nicht so richtig und sein Opfer wehrt sich auch so heftig, dass es der Frau nach weiteren Schlägen durch Unterweger gelingt, doch noch zu flüchten. Nur kurze Zeit nach diesem Vorfall vergewaltigt er eine Frau und dieses Mal schafft er es nicht, sie mit Bedrohungen dazu zu bringen, keine Anzeige gegen ihn zu erstatten. Wieder geht es auf die Anklagebank, wieder ins Gefängnis. 3 Jahre muss er hinter Gittern und im Jahr darauf wird er auch noch für den Mord an Margret S. verurteilt. Aber wie gesagt, hier ist die Dokumentation etwas löchrig. Fest steht, am 1. Juni 1976 haben seine Taten ein Ende. Jack Unterweger wird vor dem Salzburger Landesgericht zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht entscheidet auf Mord, attestiert ihm eine besondere Gefährlichkeit. Unterweger muss in die JVA Stein an der Donau, das wohl sicherste Gefängnis Österreichs zu dieser Zeit und ein Sammelpunkt für wirklich die gefährlichsten Schwerverbrecher. Lebenslänglich bedeutet übrigens auch in Österreich nicht ein ganzes Leben, sondern in diesem Fall etwa 30 Jahre Haft. Und zu diesen Schwerverbrechern in der JVA Stein gehört Jack. Das stellt auch damals ein Psychiater fest. Er sagt, Unterweger zeigt eine im Trieb lebende sexuelle Perversion mit einer sadistischen Komponente. So wird das ausgedrückt. Unterweger sei gefühlsarm, explosiv, aggressiv und ein Psychopath. Und daraus ergibt sich auch die Annahme, dass bei einer Freilassung Unterwegers jederzeit mit Rückfällen gerechnet werden müsse. Aber wer ist dieser Jack Unterweger? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, denn der Mann hat sich seine Biografie, ein bisschen hier und da ein wenig abgeändert. Vielleicht, um die Schwere seiner Taten auf die Schwere seiner Kindheit zu schieben. Vielleicht aber auch nur, um sich interessanter zu machen. Jedenfalls hat er das alles so gut verkauft, dass seine Mutter, eine Kellnerin, die Unterweger aber als Prostituierte darstellte, noch heute in vielen Artikeln zu dem Fall Unterweger als Prostituierte bezeichnet wird. Und ja, bis jetzt war das alles eine normale Kriminalgeschichte, ein ganz normaler Fall. auch wenn das normal hier dann doch in An- und Abführung zu lesen ist. Aber was dann in seiner Zeit im Gefängnis passiert und was das für Folgen hat, das ist unglaublich und spektakulär. Jack Unterweger mausert sich zum Vorzeigehäftling. So holt Unterweger in seiner Gefängniszeit seinen Schulabschluss nach. Genug Zeit dafür hat er ja jetzt, aber nicht nur das, er beginnt auch zu schreiben. Und er konnte auch kaum lesen und schreiben, als er verurteilt wurde. Das ist also bis hierhin schon mal richtig bemerkenswert, welche Wandlung er da scheinbar vollzieht. Er schreibt sich förmlich alles von der Seele. Zum ersten Mal in ein konkretes Werk gefasst, passiert das mit einem Gedichtband, dem er den Namen Tobendes Ich gibt. Und darauf folgt dann ein autobiografisch angehauchter Roman mit dem Titel Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus. Das ist 1983. Und diese Autobiografie, die ist es auch, die seine verkorkste Lebensgeschichte nach außen trägt. Hatte er im Prozess schon die Aufmerksamkeit der Beteiligten, hat er sie nun deutlich erweitert. Er schreibt teils recht derbe, viele sexuelle Eskapaden, aber auch immer wieder die Geschichte von der schweren Kindheit, dem Kampf gegen alle Widerstände und auch das Auseinandersetzen mit seiner schrecklichen Tat. Die ewige Suche nach seiner Mutter ist ein Thema, von der er nur ein paar Aktfotos gehabt hat. Er mutmaßt auch, dass er durch diese Suche keine Beziehung zu einer Frau aufbauen konnte, weil er in ihnen immer die eigene Mutter gesucht hat. Dann das Aufwachsen beim Großvater, ein weiteres Kapitel einer schweren Kindheit. Der Großvater, ein Alkoholiker und Verbrecher. Den ersten Schnaps für Jack gab es im Alter von unter 5 Jahren. Er wird geschlagen, er muss sich ein Bett mit dem Mann teilen, der Opa hat Sex währenddessen, er muss beim Betrügen, beim Kartenspiel helfen, bei Diebstählen und auch hier muss man das alles ein wenig unter Vorbehalt sehen, denn was hier Wahrheit und was Dichtung ist, das lässt sich jetzt nicht mehr ganz genau so sagen. So sagt Unterweger auch, dass dadurch eine seelische Verhärtung stattgefunden hat. Also er baut sich damit natürlich auch die Rampe, dass er später sagen können wird, ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich wurde so geprägt in meiner ja harten und schlimmen Kindheit. Und das schreibt er nicht nur in seinen Werken, das erzählt er auch 1989 im Interview mit dem ORF. Höchst interessant, das Format heißt Im Gespräch und man kann es auch heute noch im audiovisuellen Archiv des Technischen Museums Wien in der Mediathek nachhören. Denn das folgt aus diesem ungewöhnlichen Musterhäftling. Man beginnt sich für diesen Jack Unterweger zu interessieren. Auch und gerade die Medien. Er erfährt also erstmalig in seinem Leben eine so große Aufmerksamkeit. Alle wollen etwas über den Knastpoet oder Häfenliterat, so heißt das in Österreich, wissen. Häfen, das sind Gefängnisse, die Begriffe meinen also in etwa das Gleiche, ob jetzt Knastpoet oder Häfenliterat. Und er schreibt scheinbar so gut, dass er dann, ganz schöner Stilbruch, auch Geschichten für die ORF-Sendung Das Traummännlein kommt schreiben darf. Also das Pendant unseres Nachbarlandes zum Sandmännchen, wenn man so will. Aber die Geschichten laufen im Radio und nicht im Fernsehen. Und das ist schon abgefahren, dass ein verurteilter Mörder plötzlich die Geschichten schreibt, zu denen Kinder einschlafen sollen. Also auf den ersten Blick, finde ich, klingt das eher nach Albtraum als nach Gute-Nacht-Geschichte. Aber hey, er scheint seine Sache damals wirklich ganz gut gemacht zu haben. Unterweger genießt diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, das kann man ihm unterstellen und bringt weitere Werke raus. Und er bekommt eine Perspektive, auch eine eigene Zeitschrift, eine Literaturzeitschrift unter dem Namen Wortbrücke, die zwischen 1985 und 89 12-mal erscheint. Und der eiskalte Frauenmörder wird mehr und mehr wieder zu einem Menschen. Er scheint in einem ganz anderen Licht, aber auch hier muss man sagen, ganz so einfach ist es dann nicht. Ich hatte das ja schon im Zuge seiner teils doch stark fantasierten Biografie erwähnt, dass er sich die Sachen ein bisschen so biegt, dass sie gut klingen. Das hat er auch zum Beispiel bei seinen Gedichten gemacht. So sind die teilweise einfach geklaut und nicht irgendwo aufgeschnappt, sondern auch von prominenten Vorbildern. Hermann Hesse etwa ist einer von ihnen und so schreibt er Gedichte ab, verfremdet sie teils ein bisschen, dichtet hier und da etwas dazu, lässt dort etwas weg und ändert den Titel. Aber der Großteil ist schlicht und einfach geklaut, was aber niemand zu bemerken scheint, zumindest damals nicht. Und er beginnt mit dem Schreiben ja auch durch Abschreiben. Er lernt mit einer Schreibmaschine zu tippen. Heute, wo wir fast alle so gut wie täglich auf eine Tastatur oder einen Bildschirm herumtippen, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber so war das eben. Das musste man erstmal lernen. Und er schreibt dazu Buchseiten ab, Gedichte und er sagt sich, das kann ich auch, das ist nichts Besonderes. Und dann legt er los. Seine Karriere beginnt. Naja, also mit Startschwierigkeiten. Es häufen sich die Plagiate, die Kopien, die Unterweger auch fürs Traummännlein einreicht. Dann schreibt Unterweger an Marga Frank. Frank ist ORF-Redakteurin und Kinderbuchautorin und ziemlich beeindruckt von Unterwegers zusammengeklauten Werken. Ab 1979 besucht sie ihn regelmäßig in der JVA und wird zu sowas wie einer Förderin von ihm. Ein erster Roman entsteht. Der Titel Drogen, Blut und Tränen. Und der Inhalt, der hat jetzt wohl eher keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Auch nicht bei Sonja von Eisenstein. Die Autorin wird auf Unterweger aufmerksam, weil sie ihre Texte in seinen Traummännlein-Manuskripten wiederfindet, aber irgendwie bleibt sie ihm trotzdem wohlgesonnen. Irgendein Talent scheint sie in dem verurteilten Mörder zu sehen, dass sie ihre Hilfe anbietet. Malte Herwig vermutet, dass sie ihm ziemlich stark geholfen hat. Herwig hostet unter anderem den Podcast Jack Gier frisst Schönheiten. Und er glaubt, dass von Eisenstein sogar eine Art Ghostwriterin für seinen 1983 erschienenen Roman Fegefeuer gewesen ist. Unterweger schadet das damals aber nicht. Damals kommt auch niemand auf die Idee, dass das Werk gar nicht von ihm sein könnte. Im Gegenteil, in der österreichischen Kultur- und Literaturszene wird man auf ihn aufmerksam. Und diese Szene ist gut vernetzt. Auch Unterweger versteht es, sich zu vernetzen, und damit bleibt es nicht nur bei passiver Aufmerksamkeit, vielmehr schließt man sich zusammen und versucht, diesen Gefängnispoeten frei zu bekommen. Nein, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller wollen ihm nicht etwa beim Ausbruch helfen, vielmehr machen sie das, was sie am besten können, nämlich schreiben. Unter anderem eine Petition zur Freilassung Unterwegers, der zu dieser Zeit bereits 16 Jahre abgesessen hat. Dieser Zeitraum ist kein Zufall. Im österreichischen Strafgesetzbuch ist unter § 46 Absatz 5 notiert, ein Rechtsbrecher, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, darf nicht bedingt entlassen werden, bevor er 15 Jahre verbüßt hat. Weiter heißt es, gleichwohl ist er nur dann bedingt zu entlassen, wenn nach seiner Person, seinem Vorleben, seinen Aussichten auf ein redliches Fortkommen und seiner Aufführung während der Vollstreckung anzunehmen ist, dass er in Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde. Also vereinfacht gesagt, hat ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter Straftäter 15 Jahre gesessen und sich dabei so weit resozialisiert, dass man davon ausgehen kann, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht, dann darf er nach dieser Haftzeit entlassen werden. Und genau dafür wurde diese Petition gestartet. Unter den Unterzeichnenden sind viele prominente bekannte Namen. Günter Grass etwa, Elfriede Jelinek, Milo Dorr und Ernst Bornemann. Und so ist das gekommen, sagt Schriftsteller Miro Dorr in einem Beitrag von Spiegel TV. Denn die Petition hat Erfolg. Zuvor hat ja sogar bereits der Gefängnisleiter Unterwegers Werdegang lobend erwähnt. Also die Liste an Unterstützern war prominent besetzt und lang. Letzterer wurde sogar zitiert mit dem Satz, einen so gut auf die Freiheit vorbereiteten Häftling finden wir nie wieder. Aber dazu kommt es dann erst einmal doch noch nicht. Unterwegers Gnadengesuch beim österreichischen Bundespräsidenten wird 1985 abgelehnt. Dabei hatten viele prominente Unterstützer dafür geworben. Und auch ein Brief des Kriminalsoziologen Dr. Arno Pilgrim an das Staatsoberhaupt änderte daran nichts. Pilgrim hat im Januar 1985 geschrieben, dass er das Gnadengesuch unterstützt. Er glaubt, aus der Korrespondenz mit ihm und der Analyse seiner Werke an eine erfolgreiche Rehabilitierung. Aber es hilft nichts. Unterweger aber gibt nicht auf und arbeitet weiter an seinem Weg in die Freiheit. Er bekommt nach und nach gewisse Sonderrechte. Warum auch immer, bekommt er etwa Geld von den Aufführungen seines Romans Fegefeuer, das an einem Theater gespielt wird. Sowas ist Häftlingen normalerweise nicht erlaubt, und Unterweger hat auch immer beteuert, dass die Einnahmen etwa vom Verkauf seines Buches an die SOS-Kinderdörfer fließen sollen. In dem Buch Wenn der Achter im Zenit steht, ist allerdings beschrieben, dass das Geld trotz Geschäftsverbot für Häftlinge einfach direkt an Unterweger geflossen ist. Außerdem schafft er es nach unzähligen Briefen und Betteln, dass er im Gefängnis eine Lesung abhalten darf. Eigentlich wollte er das dann auch noch außerhalb der Knastmauern machen, aber so weit gingen seine Sonderrechte dann doch nicht. Aber er werkelt weiter. Er ist, wie gesagt, gut vernetzt und immer wieder erreichen den Justizminister Briefe. Etwa vom Gründer der Österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung oder der Unterrichtsministerin. und auch die Interessengemeinschaft österreichischer Autoren glaubt, dass Unterweger in Freiheit gut integriert werden und funktionieren könnte. Und so nimmt das alles scheinbar unaufhaltsam seinen Lauf, bis dann am 23. Mai 1990 das Tor aufgeht. Jack Unterweger wird bedingt entlassen. Nach mehr als 15 Jahren im Gefängnis ist Unterweger wieder in Freiheit. Dass er sich trotz etlicher, wie man heute weiß, Dichtungen in seinen vermeintlich autobiografischen Werken nie richtig mit den Taten auseinandergesetzt hat, das scheint zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich interessant zu sein. Eine Aufarbeitung im Sinne einer vorbereiteten Resozialisierung hat im Fall Unterweger nie stattgefunden. Und vielleicht hat das auch seinen Grund, denn in den Berichten, den Gutachten aus der Zeit weiß man auch, das wäre ohnehin nicht erfolgsversprechend gewesen. Man hatte einfach keine Aussicht auf Besserung gesehen. Und trotzdem ist Unterweger dann in Freiheit. Und da ist er dann so richtig aufgeblüht. Er war in Talkshows zu Gast, in der österreichischen High Society ein gern gesehener Mann. Und auch bei den Frauen kommt er hervorragend an. Seine Literatur, sein Auftreten, seine Geschichte voller Widerstände und seine dunkle Seite, das faszinierte viele Frauen, nicht nur in Österreich. Schon im Gefängnis schicken manche Verehrerinnen Nacktbilder an ihn, schreiben ihm Liebesbriefe in Freiheit, ist das natürlich nicht anders, im Gegenteil. Dass er auf brutalste Art und Weise eine 18-Jährige ermordet hat, das scheint für die meisten da irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Unterweger wird das Musterbeispiel zur neuen Resozialisierungspolitik in österreichischen Gefängnissen. Kritik gibt es kaum. Unterweger kann sich die Frauen täglich aussuchen und das macht er auch. Nicht im Stillen, nein. Einiges davon drang auch nach außen, sei es durch ihn oder durch eine seiner vielen Liebschaften. Die Zeitungen haben sich da natürlich dankbar draufgestürzt, über jeden Fitzel berichtet und das hat den Mythos Unterweger natürlich auch immer weiter befeuert. Was viele Frauen dabei berichtet haben, der Jack, das war ein ganz lieber, auch im Bett. Keine Gewalt, eher kuschelig und zart war es mit ihm und in der Öffentlichkeit war Unterweger jetzt wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Kein verstoßener Mörder, sondern ein Rehabilitierter. Mehr noch, er hat es ja sogar zu einem gewissen Ruhm gebracht. Die Leute drehen sich um, wenn er mit seinem weißen Ford Mustang vorfährt, Kennzeichen W-Jack 1. Aber irgendwann, da hatte man sich an den Typen gewöhnt. Seine Geschichte, sie war erzählt und alles, was er in Freiheit ablieferte, also zu Papier gebracht hat, das wirkte irgendwie dünner, blasser als die Werke aus dem Gefängnis. Ist es die andere Umgebung? Findet er in Freiheit weniger Inspiration als im tristen Gefängnis in Stein? Oder ist das nur ein weiteres Indiz dafür, dass seine frühen Werke gar nicht aus seiner Hand entsprungen sind? Jedenfalls ist es dann nicht so, dass Unterweger sich seine Anzüge, seine Autos und auch ein schillerndes Leben in der Wiener High Society mit den Verkäufen seines Buches finanzieren kann. Also schreibt er nicht mehr nur auf Buch, sondern auch Zeitungsseiten. Heuert bei verschiedenen Verlagen und Radiostationen an. Die Kontakte dahin hat er ja während seiner Zeit im Gefängnis schon geknüpft. Und überhaupt, aus dem Knast heraus schien alles irgendwie ein bisschen leichter. Da war man gespannt, was der Gefängnispoet wieder raushauen würde, aber als ganz normaler Schriftsteller und dann auch noch mit hölzern formulierten Werken, ja, nicht mehr so richtig interessant. Beim Schreiben, bei seinen Recherchen als Journalist, da geht Unterweger in die Unterwelt, auf die Straßenstriche des Landes, interviewt Prostituierte, porträtiert das Leben auf dem Strich und hält sich zunehmend in der Rotlichtwelt auf. Unterweger wird der Prostituiertenreporter und scheint seine Sache ganz okay zu machen. Er kommt viel rum. Er reist ja auch immer noch zu Lesungen, reist zu Recherchezwecken, also volles Auskosten der Freiheit eben. Kann man ja auch verstehen, nach rund 16 Jahren eingesperrt sein. Und das macht er nicht nur quer durch Österreich, auch in Deutschland, Italien, der Schweiz und in Tschechien treibt er sich herum. Und bei seinen Recherchen und seinen daraus entstehenden Arbeiten, da geht es auch viel um die Sicherheit von Prostituierten. Denn während er ermittelt, ist die Rotlichtszene in Angst. Es häufen sich Meldungen darüber, dass Sexarbeiterinnen in Österreich einfach so verschwinden. Mal in Wien, mal in Vorarlberg, mal in Graz, mal werden sie ermordet aufgefunden, mal sind sie erst einmal nur unauffindbar. Unterweger bekommt das natürlich mit, er wird Stammgast bei der Polizei. Fragen stellen. Gibt es schon einen Täter, den man präsentieren kann? Wie kann eine Prostituierte sicher sein, dass der Mann, zu dem sie am nächsten Abend ins Auto steigt, nicht der Killer ist? Er ist nah dran, begleitet die Ermittlungen oder ist da doch noch mehr? Zumindest gibt es, sagen wir mal, komische Zufälle. Während er auf Lese- oder Recherchereise ist, passieren in seinem Umfeld mysteriöse Morde. Also die Morde an sich sind nicht mysteriös, sie folgen einem Muster. Prostituierte, die ermordet werden. Leichte Beute, denn die, die auf dem Straßenstrich stehen, die sind zum Einsteigen in fremde Autos gezwungen, wenn sie Geld verdienen wollen. Sind gezwungen, sich wildfremden Männern einfach auszuliefern. Mysteriös ist aber, immer ist Unterweger gerade scheinbar zufällig in der Stadt. Und einigen bei der Polizei kommt das komisch vor. Aber mit ihrem Verdacht stoßen sie auf taube Ohren. Doch nicht der Jack, dieser harmlose, freundliche Journalist. Der kann doch alle Frauen haben, lebt ein schillerndes Leben. Der treibt sich ja wohl nicht nach seinen Lesungen und Aufführungen auf dem Strich herum. Aber diese Annahme, die verschafft ihm Zeit und Ruhe. Unterweger fühlt sich sicher, fühlt sich der Polizei überlegen. Gerade dieses direkte ins Polizeirevier reinmarschieren, sich den Ermittlern gegenüberzusetzen und zu fragen, na, was habt ihr denn bislang rausgefunden? Da muss er sich wie der König gefühlt haben. Und ging es hier nicht um mehrfachen Mord, dann wäre das auch eine ziemlich skurrile, komische Angelegenheit alles. Aber es geht um Mord. Genauer gesagt zu dieser Zeit 1991, achtmaligen Mord in Graz, Lustenau, Wien und im tschechischen Prag. Angefangen hat alles in Tschechien am 15. September 1990, dann am 26. Oktober bei Graz, am 5. oder 6. Dezember in Vorarlberg, am 7. März 1991 wieder bei Graz, am 8., 16. und 28. April sowie am 7. Mai in Wien. 8 Morde in einem guten halben Jahr. Zeugen gibt es keine. Die Leichen der Frauen werden meist in eher abgelegenen Waldstücken gefunden, teils ziemlich schnell, teils liegen die Körper auch mal länger. Sie alle wurden mit Ästen, Zweigen oder Blättern zugedeckt und lagen auf dem Bauch, das Gesicht in der Erde. Teilweise wie markiert zurückgelassen. Und sie alle wurden gefesselt und erdrosselt, waren nackt oder so gut wie nackt. Die Kleider verschwunden, Wertsachen oder Schmuck scheinen den Täter aber nicht interessiert zu haben. Und es gibt da noch ein paar weitere Gemeinsamkeiten bei diesen Mordfällen. Einmal, dass es nirgendwo Kampfspuren gab, der Täter die Leichen nicht verstümmelt hat oder sonstiges, also da scheint kein Sadismus ausgelebt worden zu sein. Aber so ein Ausschlussprinzip hilft der Polizei dann natürlich nicht weiter. Eine Gemeinsamkeit, die sich aber fand, bei den Leichen, die früh genug gefunden wurden, konnte man einen Einstich im Bereich des Hinterns feststellen. Wesentlich prägnanter bei den Gemeinsamkeiten ist aber ein ganz bestimmtes Detail. Denn der Täter hat immer ein Kleidungsstück seiner Opfer um deren Hals geknotet. In den meisten Fällen war es der BH, manchmal auch die Strumpfhose. Der Knoten war kompliziert. Es ist der Henkersknoten, eine Schlinge unten umwickelt, die sich um den Hals immer enger zuzieht. Aber dieses Detail, das bemerkt man erst später, bemerkt es eher zufällig, denn zu dieser Zeit gibt es bei den österreichischen Sicherheitsbehörden noch keine operative Fallanalyse. Mit diesem OFA abgekürzten Prozess bekommt man die Möglichkeit, vermeintlichen Serientätern auf die Spur zu kommen. Das FBI in den USA nutzt so etwas Anfang der 90er schon lange. Die Methodik ist eigentlich ganz simpel. Wenn ein Mord passiert oder sonstige schlimme Ereignisse geschehen, dann werden auf einem Bogen sehr genau die Charakteristika notiert, um eine mögliche Handschrift des Täters herauslesen zu können. Damals wurde das noch auf ausgedruckten Papierbögen festgehalten. Heute rattert das natürlich alles automatisch durch den Computer und dann durch Datenbanken. Der Abgleich passiert ganz automatisch. Aber auf einem Bogen der ersten Generation, den ich mir mal angeschaut habe, da kann man jede Menge Kästchen ankreuzen. Da steht dann zum Beispiel, Täter hat Körperteile abgetrennt. Und dann macht man sein Häkchen, entweder bei keine oder bei Kopf, Augen, Nase, Hände und so weiter. Als nächstes wird dann nach der Abtrennmethode gefragt, abgebissen oder abgehackt. Wenn abgeschnitten, dann geübt und mit präzisem Schnitt oder ungeübt und mit einem rohen Schnitt. Und so fragt der Bogen dann weiter, auch nach sexuellen Handlungen, nach Bissspuren am Opfer, der Art der Schüsse, falls welche gefallen sind, und dann ist irgendwann vielleicht ein Muster erkennbar. Wenn man mehrere Bögen übereinander legt, im Falle der Prostituiertenmorde, um die es hier bei uns geht, dann klar, der erste Filter weibliche Leiche, zweiter Filter Prostituierte, dritter Filter Strangulation mit Kleidungsstück des Opfers, Bauchlage und so weiter. Also durchaus ein prägnantes Muster. Im Fall Unterweger dauerte es bis 1991, bis auch andere das Muster erkannten. Denn da tauschten sich endlich die verschiedenen Büros untereinander aus. Aber nicht elektronisch. Nein, man hat sich dann mal besucht und über die Fälle unterhalten. Durch die Zeitungen gingen sie ja und so sind die dann eben darauf aufmerksam geworden. Und man beschließt, dass man da ja mal zusammenarbeiten sollte, um zu gucken, ob die Morde zusammenhängen. Ein Serienmörder in Österreich? Undenkbar. Eher Stoff aus Filmen, aber es verdichten sich die Hinweise mehr und mehr, dass diese scheinbar zusammenhanglos aufgetauchten Leichen etwas miteinander zu tun haben könnten. Und, das werden Ermittler Jahrzehnte später betonen, es ist der schlimmste Serienmörder der österreichischen Geschichte. Und es gab auch schon den Verdacht, dass Unterweger etwas damit zu tun haben könnte, aber dem geht man auch hier mal wieder nicht näher nach. Vielmehr holt man den Journalisten Unterweger zu sich ins Haus. Er darf den Leiter der Kriminalabteilung des Wiener Sicherheitsbüros für eine Reportage interviewen. Sein Gegenüber weiß gar nicht, wer dieser Unterweger ist. Als er es dann später erfährt, wird er misstrauisch. Auch diese scheinbar zufällige Nähe an den jeweiligen Tatorten, sind das wirklich alles Zufälle? Für den Kriminalbeamten, er heißt übrigens Edelbacher, dann doch, Zitat, sehr eigenartig. Edelbacher ist Leiter des Wiener Sicherheitsbüros und erzählt noch heute von seinen Begegnungen mit Unterweger, den er dann im Sommer 1991 auch observieren lässt. Den Sommer 1991 verbringt Unterweger aber erst einmal außer Reichweite der heimischen Behörden, denn er reist für den ORF nach Los Angeles. Die Prostituiertenszene in L.A. ist nochmal ein ganz anderes Kaliber als die in Österreich. Und auch die Gefahren, denen sich die Frauen dort aussetzen, sind wesentlich größer. Aus journalistischer Sicht also ein sehr interessantes Pflaster, um zu recherchieren. Und tatsächlich werden Unterwegers Ausflüge im heimischen Radio ausgestrahlt. Für Unterweger einen Mann mit einem solchen Geltungsbedürfnis natürlich die optimale Aufgabe. Er berichtet aus den USA, geht im Polizeipräsidium ein und aus und wird zu einem regelrechten Milieuexperten. Man kann sich die Aufnahmen von damals teilweise noch anhören. Die sind richtig lustig, also ungewollt komisch. Unterweger spricht nicht besonders gut Englisch, stellt einer Frau immer wieder die gleiche, total falsch formulierte Frage, bis diese dann halt irgendwas erzählt, was sie da rein interpretiert, was dieser Kerl aus Österreich jetzt gerade von ihr wissen will. Es klingt schon wirklich unfreiwillig komisch teilweise, da er eigentlich Geschichten aus dem harten Leben der Frauen erzählen will, aber sich da in österreichischem Englisch wirklich einen zurechtstammelt. Während seiner Zeit in L.A. kommen auch dort immer wieder Prostituierte ums Leben. Ein Umstand, ja, der dort völlige Normalität ist. Das wundert niemanden, das ist nicht wie in Österreich, wo gleich die ganze Stadt in Angst ist. In L.A. geht jeder so ein bisschen seinem eigenen Geschäft nach und so fällt das hier eben nicht weiter auf, dass da wieder drei Prostituierte innerhalb kurzer Zeit jeweils einem Gewaltverbrechen zum Opfer fallen. Diese Verbindung kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand herstellen, aber in der Heimat, da haben sie ihn bereits auf dem Kieker. Unterweger bekommt irgendwann Wind davon, dass er unter den Tatverdächtigen der österreichischen Prostituiertenmorde ist. Er hat ja gute Kontakte zur Polizei, hat die Beamten bei ihrer Arbeit begleitet, sie interviewt und weiß früh, dass er nicht mehr machen kann, was und wie er will. Er muss aufpassen. Eigentlich. Aber er scheint auch das Katz-und-Maus-Spiel zu genießen. Erkundigt sich direkt in der Höhle des Löwen nach dem Ermittlungsstand als Journalist selbstverständlich, aber er wird schon bald anders wahrgenommen. Das dauert aber noch. Zuerst bleiben die Observationen ohne Erkenntnisgewinn und irgendwie scheint auch niemand große Lust zu haben, gegen Unterweger vorzugehen. Noch immer scheint vielen eine mögliche Täterschaft komplett absurd. Er lebt ein ganz normales Leben, also so normal der Häfenpoet halt eben leben kann, fährt ein tolles Auto, hat eine schicke Wohnung im 8. Bezirk von Wien, Kontakt zu vielen schönen Frauen. Warum sollte er solche Verbrechen begehen? Die Observationen entlasten ihn eher, zumindest folgern das die Beamten damals daraus. Was aber auch wieder zeigt, wie Unterweger die Menschen manipulieren konnte, wie er immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpft, den Menschen erzählt, was sie hören wollen, sich selbst immer wieder ins beste Licht stellt. Wie die Autoren in »Wenn der Achter im Zenit steht« schreiben, werden die Ermittler schließlich hellhörig, als sie 1992 eine Grazer Prostituierte vernehmen. Denn die sagt, sie kenne den Jack. Er habe sie mal aufgegabelt, sei mit ihr in ein abgelegenes Waldstück gefahren, habe sie gefesselt und mit ihr geschlafen. Und die beiden haben wohl auch ein bisschen geplaudert davor oder danach, denn sie kann sich erinnern, dass ihr Freier erzählt habe, dass er normalerweise immer in der Volksgartenstraße auf die Suche gehe. Und genau in dieser Straße stand auch Elfriede immer, bis die Prostituierte ihrem Mörder zum Opfer gefallen ist. Auch hier, klar, kann das wieder Zufall sein, aber in wie viele solcher Zufälle kann ein Mensch verstrickt sein? Zufälle, die alle immer in dieselbe Richtung deuten. Immer zufällig in der Nähe, hält sich viel im Rotlichtbereich auf, fährt die Straße an, aus der eine Sexarbeiterin mitgenommen und getötet wurde und fährt sie dann auf einmal nicht mehr an. Im Positiven sagt man ja, immer Glück ist Können. Hier könnte es dann aber heißen, immer Zufall ist schuldig. Die Polizei jedenfalls ist in Alarmbereitschaft. Sie wollen unbedingt Unterweger selbst vernehmen. Aber einfach vorladen, das wird nicht klappen. Dafür ist er viel zu clever. Also appellieren sie an sein Ego. Ein Interview mit einem Journalisten warte auf ihn. Er wurde dann aber doch verhört, vor allem im Zusammenhang mit dem Mord an Elfriede. Er hat natürlich alles abgestritten und wie so oft konnte er auch ein Alibi präsentieren. Er habe sich bei seiner damaligen Freundin, der Schülerin Nora P., aufgehalten. Also wird die etwas später auch befragt, anstatt ihren Liebhaber zu decken, sagt sie aber, nee, das stimmt nicht und auch ihr Kalender zeigt, da gab es einen ganz anderen Eintrag. Und ich sag mal, allerspätestens jetzt müssen ja bei allen Beteiligten die Alarmglocken angehen. Und so rattert im Unsichtbaren die Maschinerie der Exekutive an. Es wird eine Soko gegründet, die Abteilungen der verschiedenen Städte sprechen sich ab. Man geht behutsam vor, denn Unterweger ist ja jetzt kein Niemand mehr. Er ist bekannt, hat einflussreiche Kontakte, da muss jeder Schritt genauestens geplant sein. Und apropos einflussreiche Bekannte, ein Journalist, der nicht allzu diskret gearbeitet hat, wenn es mal vorsichtig und wohlwollend ausgedrückt werden soll, der trägt diese Informationen weiter. Erst an Unterweger, der noch bevor ein Haftbefehl vorliegt, alle seine Optionen abwägen kann und dadurch eine überstürzte Veröffentlichung auch an die breite Öffentlichkeit. Und Unterweger nutzt diesen Vorsprung. Die Observation läuft nicht ganz so lückenlos, wie man sich das vorstellt. Er kann mit seinem auffälligen weißen Ford Mustang bis in die Schweiz flüchten und gibt das Auto dort an einem Schrottplatz ab. Weiter geht es dann mit dem Flieger und zwar nach Miami. Aus den Augen und aus der Kontrolle der österreichischen Sonderkommission landet er am 14. Februar 1992 in der Großstadt im US-amerikanischen Florida. Aber ich glaube, so hatte er sich das Beachlife dort nicht vorgestellt. Also Strand bekam er, aber anders als gedacht. Er musste nämlich am Strand schlafen, sich verstecken und von seinem Leben inmitten der feinen Gesellschaft Österreichs ist mittlerweile nicht mehr viel übrig geblieben. Das weiß man, weil Unterweger das regelmäßig einer Freundin am Telefon erzählt hat. Die Autoren von Wenn der Achter im Zenit steht, erzählen das sehr detailliert und auch mit einer ungewollten Komik, denn am Ende ist es wieder Unterwegers Geltungsbedürfnis, das ihn in die Falle bringt. Er ruft also regelmäßig Manuela O. an und neben dem Leid, das er ihr klagt, erkundigt er sich auch immer wieder nach dem aktuellen Ermittlungsstand. Ist man ihm dicht auf den Fersen? Weiß jemand irgendwas über ihn? Seinen Weg konnten die Ermittler dank Buchungen mit seiner Kreditkarte ohnehin ganz gut verfolgen. Naja, jedenfalls, irgendwann bekommt Manuelas Chef mit, dass sie immer wieder bei der Arbeit telefoniert. Und so erfährt auch der Arbeitgeber von Unterweger und informiert die Polizei. Es ist ein langes Hin und Her. Unterweger braucht ein bestimmtes Medikament, er braucht Geld und Manuela soll ihm das alles schicken. Ja, okay, wird sie machen, aber dann erzählt sie ihm auch noch von einem Journalisten, der bereit wäre, ihm für ein Interview 100.000 Schilling zu bezahlen. Unterweger war davon natürlich sofort begeistert, einmal wieder eine Plattform für ihn und dann auch noch die Geldsorgen erstmal ein bisschen beiseite schieben, aber er wollte auch das Geld von Manuela und die brauchte dafür seine Adresse. Und genau da begeht Unterweger einen großen Fehler und teilt ihr seine Anschrift mit. Als Unterweger am 27. Februar 1992 in Miami das Geld abheben will, da schnappt die Falle zu. Denn die Behörden hatten sich im Hintergrund natürlich längst ausgetauscht und vernetzt und so wird er zur Mittagszeit vom FBI festgenommen. Und damit endet seine Freiheit erst einmal abrupt. 673 Tage lang war der Österreicher ein freier Mann, jetzt wartet er auf seinen Prozess. Der startet am 20. April 1994 und ist, das kann man sich ja vorstellen, von einem ziemlich großen Medienrummel begleitet. Die Anklage: Mord in 11 Fällen. Mord an 11 Frauen in nur 673 Tagen und es gibt einiges, was gegen den einstigen Literaturstar spricht. Bei jedem Mord, egal ob in Österreich, Tschechien oder in den USA, ist Unterweger in der Nähe. Ein Alibi hat er immer gleich präsentieren können, okay, aber sowas wird ja auch überprüft und letztendlich, wenn teilweise auch mit deutlicher Latenz, standgehalten hat keines seiner Alibis. Dann noch die Tötungsart, die Art und Weise, wie der Täter jedes Mal zu Werke gegangen ist und die Parallele darin zu dem Mord, für den Unterweger schon einmal verurteilt worden ist. Auch das spricht nicht gerade für ihn. Auch wie der Knoten geknüpft ist, das ist schon ein Muster, das man ihm zuordnen kann. Und hätte man jetzt noch mit wirklich sehr viel Wohlwollen sagen können, okay, das sind vielleicht Indizien, aber nicht mehr als unglückliche Zufälle, da kommen mit den DNA-Funden auch richtig handfeste Beweise dazu. In einem von Unterwegers Autos hat man, als es schon auf dem Schrottplatz stand, noch Haare von seinem Sitz als Probe nehmen können. Haare, aus denen man DNA isolieren kann. DNA, die den genetischen Merkmalen eines der Mordopfer gleicht. Sprich, eine der getöteten Frauen muss in Unterwegers Auto gesessen haben. Genauer gesagt, es ist die Frau, die in Prag ermordet wird, Blanka B. Dann findet man, diesmal läuft es andersrum, auch Fasern von Unterwegers Schal an einem weiteren Mordopfer. Und das ist schon eine, ja, gar nicht mehr so kleine, das ist eine Sensation. Denn das ist der erste Fall in Österreich, bei dem dieses DNA-Verfahren angewendet wird und bei dem es dann auch dadurch den später entscheidenden Hinweis auf den Täter gibt. Also Pionierarbeit hier, auch im Hinblick auf die operative Fallanalyse, die ich ja vorher schon mal erwähnt habe, sind diese Lösungswege und Ansätze hier richtig revolutionär. Aber es ist halt auch einer der krassesten Fälle Österreichs. Einen Serienmörder hat man bis dato auch noch nicht alle Tage gesehen. Und wir kommen später auch noch zum Prozess gegen Unterweger und vor allem dem, was danach passiert ist, denn das ist auch spektakulär. Aber so viel vorweg, ein Geständnis hat es ja nicht gegeben. Aber im Vorfeld, da kann man sowas rauslesen. Denn der Gerichtspsychiater von Unterweger, der berichtet davon, dass Unterweger noch bevor es zum Prozess gegen ihn kommt, zu weinen beginnt. Das war kurz nachdem man das Frauenhaar in seinem Auto gefunden hat. Und dann hat er sinngemäß sowas gesagt wie, es hätte alles so schön sein können und jetzt scheitert es an nur einem Haar. Und das hat der Psychiater schon als eine Art Geständnis angesehen. Das war keine Verwunderung, wie soll das in mein Auto gekommen sein, ist ja gar nicht möglich, kein Abstreiten. Er ist einfach in sich zusammengesackt. Er selbst weiß da wahrscheinlich schon, das war's jetzt für mich. Hier komme ich nicht so einfach wieder raus, hier kann selbst ich mich nicht rausreden. Blicken wir jetzt auf den Prozess. Wie gesagt, Anklage lautet Mord in 11 Fällen, allesamt begangen zwischen September 1990 und Juli 91. Alle Opfer waren Prostituierte, darunter auch die drei Frauen, die während Unterwegers Zeit in Los Angeles ermordet worden sind. Das FBI hat in den drei Fällen so exakte Parallelen gefunden, unter anderem natürlich wieder der Spezialknoten, der Henkersknoten um den Hals der Toten, dass man diese drei Mordfälle unter den vielen dieser Metropole isoliert betrachten kann. Denn die Gemeinsamkeiten sind so groß, die Handschrift so ähnlich, dass sie höchstwahrscheinlich von ein und demselben Täter begangen worden sind. Und der soll mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Jack Unterweger gewesen sein, wie es in dem Buch »Wenn der Achter im Zenit steht« zitiert wird. Während des Prozesses aber ist Unterweger nicht mehr so kleinlaut, so schwach, so am Ende, wie sein Psychiater ihn wahrgenommen hat. Er nutzt wieder die große Bühne, fällt dem Richter ins Wort, hält wohlformulierte Reden und es gibt da auch so ein Zitat von ihm, das diese Position, in der er sich da befindet, ganz gut widerspiegelt, das ich immer vorlesen will. Unterweger sagte also, meine Damen und Herren, Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Was natürlich bei Gericht viele interessiert hat, ist, was ist das für ein Mann, dieser Unterweger? Wir haben ja schon öfter in dieser Episode gehört, dass sich das so richtig von außen betrachtet niemand vorstellen kann, dass er dieses schillernde Leben mit diesen grausamen Verbrechen so sehr in Gefahr bringt. Daher wurden natürlich auch Psychologen und Psychiaterinnen und Psychiater gehört, die attestierten ihm im Prozess unter anderem eine sexuell gestörte Aggressivität, Machtgier, Besitzgier und das Ziel, seine Opfer zu demütigen und zu entmenschlichen. Von einem enorm aggressiven Triebleben ist die Rede, eine sexuell-sadistische Perversion sieht man in ihm schlummern. Und da hilft es auch nichts, dass seine vielen Geliebten immer wieder gesagt haben, der war total sanft und lieb, denn auch das ist nicht selten bei solchen Tätern zu sehen. Zu denen, die ihm nahestehen, da kann Unterweger auch durchaus der einfühlsame Charmeur gewesen sein. Seine dunkle Seite, die lässt er an anderen aus, die ihm egal sind. Prostituierte zum Beispiel. Und apropos Prostituierte, dieser Fall Jack Unterweger, der ist im Allgemeinen und auch in unserer Episode hier so sehr täterzentriert, das ist schon der Wahnsinn, wie der das geschafft hat, dass alle über ihn reden, sich aber kaum jemand für die Opfer interessiert. Für Margret S., 18 Jahre alt, Blanca B., 30 Jahre alt, Brunhilde M., 39 Jahre alt, Heide H., 31 Jahre alt, Elfriede S., 35 Jahre alt, Silvia Z., 24 Jahre alt, Sabine M., 25 Jahre alt, Regina P., 33 Jahre alt, Karin E., 25 Jahre alt, Shannon E., 21 Jahre alt, Irene R., 33 Jahre alt und Sherry N. L., 27 Jahre alt. Und das Gericht spricht Unterweger schuldig wegen Mordes. Lediglich für Regina P. und Elfriede S. wird er nicht verurteilt. Die Spurenlage ist hier einfach nicht eindeutig genug. Aber für 9 Morde wird Unterweger verurteilt. Am 29. Juni 1994. 9 Stunden lang beraten sich die Geschworenen, bevor sie dieses Urteil sprechen. Das Urteil schuldig, lebenslänglich in den Knast, wieder einmal. Nur dieses Mal ohne jegliche Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Unterweger selbst beteuert da noch immer seine Unschuld, aber das Urteil wurde gesprochen. Unterweger legt Berufung dagegen ein und kommt aber erst einmal in seine Zelle. Und nie wieder raus. Er begeht Suizid. Dafür reicht ihm die Kordel seiner Jogginghose. Zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr in der Nacht erhängt er sich. Die Kordel zu einem speziellen Knoten gebunden. Dem Henkersknoten. War es das? War das das Geständnis Unterwegers? Wir werden es nicht mehr erfahren, zumindest nicht von ihm. Und Unterweger wird man streng genommen auch heute noch trotz des Urteils einen mutmaßlichen Mörder nennen müssen, denn ein solches Urteil verliert in Österreich seine Rechtskraft durch den Tod des Angeklagten. Was für eine Geschichte. Ich habe da wirklich unglaublich viel zu gelesen, mir angeschaut, angehört und ich habe die Quellen ja auch schon genannt. Aber dieser Fall ist so unfassbar vielseitig und umfangreich, dass ich in diesem Rahmen hier nur einen Ausschnitt davon abbilden konnte. Wenn er euch auch so mitgenommen hat wie mich und ihr vielleicht noch tiefer gehen wollt, ein bisschen mehr wissen wollt, dann hört den Podcast Jack Gier frisst Schönheiten von Malte Herwig. Schaut euch die ProSieben Austria-Doku Sex, Drugs, Rock'n'Kill an und lest, wenn der Achter im Zenit steht, die Causa Jack Unterweger. Allesamt super Werke, super tiefgehend und die zeigen, wie vielschichtig dieser Mann und dieser Fall sind. Für diese Folge von Abgrundtief soll es das aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet den Fall auch so spannend wie ich und wenn ihr auch den nächsten nicht verpassen wollt, dann solltet ihr diesen Podcast abonnieren. Vielen Dank dafür und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.